Ich würde gern mit einem Gebet beginnen, was erstmal jeder still an seinem Platz beten kann. Was erwartest du in dieser halben Stunde, die ich vielleicht ein bisschen kürzen muss? Okay, ja, bei den Zeitsachen, die hier immer laufen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass irgendeiner dann hier sagt, so, Strom ist alle. Okay, also, wenn ihr einfach jeder an eurem Platz, wo ihr jetzt seid, ganz äußerlich, aber auch innerlich, seid ihr ja an einem Platz jetzt gerade. Warum ihr hier seid, was heute früh gelaufen ist, was kommende Woche auf euch wartet, vielleicht auch übernächste Woche, Ferien. Dass ihr einfach kurz innehaltet und sagt, Herr, und dort hinein habe ich eine Hoffnung. Dass ihr das im Herzen Gott sagt. Und dann sage ich laut noch zwei, drei Sätze. Und Herr, du kennst unser Herz, du weißt, wo wir Hoffnung haben und du weißt, wo es durcheinander geht. Und ich will das beten für jeden, der heute hier ist und für alle, denen wir von heute erzählen werden, dass wir eine Hoffnung haben, das bist du und du wirst mit dieser Hoffnung nicht zu Ende kommen, sondern es wird in die Ewigkeit hineinreichen. Dazu nutze bitte jetzt diese Zeit. Amen. Es gibt immer so ein paar Bildchen, wie sagt man, hast du was zu sagen, Freund, oder nimmst du PowerPoint? Ich glaube, dass die Hoffnung dieser Zeit durcheinander geraten ist. Stehe ich irgendjemand im Weg? Gut, okay. Also ich meine, manchen stehe ich im Weg, aber das ist eine andere Frage. Jetzt hier so vom Sehen, okay. Ich glaube, dass unsere Hoffnung durcheinander geraten ist. Wir haben das große Wort Hoffnung schon immer mal auf den Lippen. Und ich würde übrigens, wo ist er? Kann ich den Text von dir kriegen? Ist er gesetzlich geschützt oder wollen wir das zusammen machen? Okay, es wäre lieb. Würde ich mich freuen. Danke. Ich glaube, dass die Hoffnung durcheinander geraten ist. Ihr seht's, ne? Also kleines pädagogisches Spielchen. Wie heißt denn das Wort? Ich glaube, dass es wirklich durcheinander geraten ist, was wir mit Hoffnung so meinen und wie das halt sich entsprechend auch manchmal entwickelt. Kleine Geschichte dazu. In einem italienischen Fischerdorf ist ein Tourist. Und früh so zwischen 9:45 und 10:00 läuft er dort so am Hafen entlang. Da sieht er doch einen Fischer, das einzige Fischerboot, was im Hafen ist, dort hocken, Pfeife in der Gusch, Glas Wein neben sich und genießt die Sonne. Hey! Geht er hin und sagt, kann doch wohl nicht sein, was machst denn du hier? Wieso hast du hier frei oder so? Sagt, ja, ich hatte so einen guten Fang, alle Netze voll, einwandfrei, jetzt ruhig aus. Da sagt der Tourist, Moment mal, die anderen sind alle noch draußen und du bist schon hier? Ja. Ne, du könntest doch noch mal rausfahren. Ja, warum? Ne, da könntest du noch mal fangen und hättest doppelt so viel. Ja, und warum? Ne, dann kannst du das verkaufen und wenn das morgen und übermorgen wieder so ist, dann wird es noch besser mit deiner Firma. Ja, und warum? Ne, dann kannst du noch jemanden einstellen, der für dich arbeitet. Ja, und warum? Ne, und wenn du dann noch jemanden hast, kannst du irgendwann ein zweites Boot kaufen. Und warum? Ne, und wenn du dann ein zweites Boot hast, hast du irgendwann auch ein drittes und ein viertes und irgendwann hast du vielleicht 7 oder 8 Boote. Ja, und warum? Naja, und wenn du dann so 9 oder 10 Boote hast, denke ich, dann könntest du frei machen, dann könntest du auf dem Boot sitzen und Pfeife rauchen und mache ich doch schon. Die Hoffnungen sind sehr unterschiedlich, ne? Der eine hat sie schon erfüllt, der andere kämpft und erreicht sie vielleicht nie. Es gibt einen Bericht von einem Missionar, der in Papua-Neuguinea sich auch zum Ziel gesetzt hatte, Teile der Bibel in diese Stammessprache, jedes Dorf spricht dort eine eigene Sprache, ist fast wie im Erzgebirge, zu übersetzen. Und so hat er also sich bemüht, das irgendwie so hinzukriegen, dass die Stammesbewohner dann diesen Teil der Bibel haben. Aber bei dem Wort Hoffnung gab es ein Problem. Das gibt es in dieser Sprache dort nicht. Egal, mit wem er gesprochen hat, da gab es keine Übersetzung, irgendwie mit einem Wort. Und so gingen die Jahre dahin. Er hat das dann so ein bisschen teilweise den Leuten zur Verfügung gestellt, aber diese entscheidende Stelle war unbefriedigend. Bis es dann dazu kam, dass sein jüngstes Kind dort auf dem Missionsfeld starb. schlimme Krankheit, schlechte Versorgung, Tod. Nun kam der Stammeshäuptling, der kein Christ war, und sagt, so, jetzt wirst du wahrscheinlich nach Hause zurückgehen, weil wenn dein Kind gestorben ist, dann was willst du noch hier? Du wirst es zu Hause beerdigen, du wirst vielleicht nicht wiederkommen, das war's. Da sagt der Missionar, nein, ich habe mich dafür entschieden, hier zu sein und ich weiß, ich werde mein Kind bei Gott wiedersehen. Und deshalb kann ich hier Abschied nehmen und kann dann in der Ewigkeit mit meinem Kind zusammen bei Gott sein. Und da hat der Stammeshäuptling einen interessanten Satz gesagt. Tja, weil du durch den Horizont schauen kannst. Das war für den Missionar der Satz, stimmt, ich habe Hoffnung. Meine Hoffnung geht nicht ins Leere, geht nicht irgendwo ins Nichts, lässt mich zu Schanden werden, wie die Bibel mal sagt, sondern meine Hoffnung kann durch den Horizont gucken. Und so hatte er das Wort in dieser Dorfsprache, Papua-Neuguinea, für Hoffnung. Durch den Horizont schauen. Kleine Frage, die jeder an seinem Platz beantworten kann. Wo möchtest du gern mal wieder durch den Horizont schauen? Wo ist wie eine Art Barriere, wo du sagst, wenn ich dort durchgucken könnte, ja, ich würde das unterschreiben, dass es hinter dem Horizont Ziele gibt, die Gott mir setzt und irgendwie wird das schon, aber ich lebe das so schwierig. Diese Hoffnung ist durcheinander geraten. Ich weiß nicht, ob wir sie heute ein kleines bisschen ordnen können. Ich habe den Versuch so in mir, habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, da könnte man vielleicht einen Ansatz haben für morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr. Ich mache das manchmal mit Leuten in der Seelsorge, dass ich sage, traust du Gott zu? Hast du die Hoffnung, dass er diese Kraft hat, dass in einem Jahr deine Situation gut ist? Es geht nicht darum, einen Ansatz zu finden, wie du das jetzt machen kannst, welchen Schritt du als nächstes tust, sondern sprich einfach Gott gegenüber, ich habe das Vertrauen auf dich. Ich hoffe darauf, dass du die Kraft hast, in einem Jahr ist es gut. Das lenkt, mal platt gesprochen, erstmal von dieser Unruhe ab. Ja, gebe ich zu. Aber es benennt eben auch, ja, ich habe Hoffnung auf dich. Dass in einem Jahr, du hast die Kraft, ich glaube das. Ich spreche das immer wieder aus. Da ändert sich an der Sache erstmal gar nichts. Aber ich gebe dir die Ehre darüber, dass ich glaube, du hast die Kraft, dass es so ist. In einem Jahr. Übers Jahr. Sagt man doch manchmal. Übers Jahr. Und dass diese Hoffnung tatsächlich passiert. Also, wo ist bei dir so eine Hoffnung begrenzt? Und wo du sagst, ich sehe nicht, dass das besser wird. Der Nachbar, der bleibt blöde. Meine Frau, mein Mann, wird vielleicht noch besser. Aber so richtig wird mein Kind wahrscheinlich nie spuren. Und erst recht meine Eltern. Wo ist deine Hoffnung mit einem dunklen Horizont? Wo es darum geht, durchzukommen? Möchtest du in Zukunft Hoffnung verbreiten oder willst du zu denen gehören, die sagen, wird sowieso alles schlechter? Steht doch sogar in der Bibel. Muss ja alles schlecht werden. Und je schneller das schlecht wird, umso eher kommt Jesus wieder. Also machen wir jetzt alles noch schlechter. Kann man machen. Ist doof, aber kann man machen. Hey, weil wir solche Hoffnung haben, das steht auch in der Bibel. Also woran willst du dich halten? Hast du Hoffnung oder gibst du auf? Hast du Hoffnung auf die Zukunft der Kirche? Also da meine ich jetzt nicht die verfasste Geschichte, die da so von Dresden verwaltet und organisiert wird, sondern auf die geistliche Kirche, wo heute eine Abteilung hier sitzt. Zusammengewürfelt aus Landeskirchlern, landeskirchlichen Gemeinschaftlern, Methodisten, und anderem netten Volk. Hast du Hoffnung? In der Bibel heißt es eindeutig, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Hast du die Hoffnung? und unterschreibst du das nur in der Theorie. Aber in der Praxis bist du froh, wenn dieser Gottesdienst vorbei ist. Da machen die wieder ihrs und mir unsers. Kann man machen. Ist nicht schlau. Hast du Hoffnung für Kirche? Ich habe vor ein paar Tagen mit ein paar Hauptamtlichen zusammengesessen und bin begeistert von der geistlichen Einheit, die diese Männer haben. Waren in dem Moment nur Männer in dem entsprechenden Amt. Eine Quotenfrau im gemeindepädagogischen Bereich war auch dabei. Aber ich habe in der Runde gesessen und habe gesagt, Herr, hier geht was. Markus, da geht was. Absolut. Hast du Hoffnung für Kirche, dass du gerne hier bist, ist in deinem Alltag was austrägt und die Leute sagen, zu dem Laden will ich auch gehören. Also deswegen mache ich den ganzen Kram mit Insel. Weil ich glaube, Kirche geht auch anders. Es wäre so die Zusammenfassung der Antworten, ich war nicht vorbereitet. Wir hatten zwar geredet, wir sagen mal einen Satz über Insel, wir sagen mal einen Satz über Kita und über den Erik und dann kommen solche Fragen. Die Zusammenfassung ist, wir haben vor ein paar Jahren von Gott ein Wort gesagt gekriegt, das hieß, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und wir haben es gemacht. Und plötzlich sind wir so viele. Ich muss noch einen Kurs machen, wie man Mitarbeiter führt. Aber das ist so. Wenn wir uns auf das verlassen, was die Bibel sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, dann sagt er das nicht, weil er uns beschäftigen will. Ihr seid doch nicht hier, weil er heute Vormittag beschäftigt sein will. Hey, im Moment ist gerade WM in Ore. Ich weiß nicht, wie man das genau schreibt, oder ausspricht oder so. Da könnte man jetzt Abfahrtslauf gucken. Oder kommt heute Slalom? Also ich freue mich, dass ich das heute Nachmittag kann. Jetzt bin ich hier. Ich habe so einen Fernseher, wo man da zurückgucken kann. Das ist herrlich. Wir haben Hoffnung. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das als Trägerkreis. Und unser Verein hat gesagt, okay, es geht los. Hoffnung. Oder gehörst du zu denen, was ich vor kurzem, wobei genau genommen waren es schon über 20 Jahre, im ersten Sommer in Adorf habe hören müssen. Damals noch Plusparkplatz. Zwei Ehepaare treffen sich. Tolle Autos, wie ich dann festgestellt habe. Tolle Eigenheime, die sie sich gebaut haben, schon Mitte der 90er Jahre, bei uns draußen in diesem Neubaugebiet da Richtung Klaffenbach. Und haben miteinander sich geärgert, wie schlecht doch alles ist und wie mistig und wie man sich... Und ich habe so da gestanden und gesagt, hey Leute, guckt euch mal die Korn an, die ihr fahrt. Und dann haben sie eben erzählt von dem Eigenheim da draußen in der Siedlung. Und so ein Quatsch, habe ich gedacht. Ich habe mir es nicht getraut, denen zu sagen. Das war keine Hoffnung. Die haben sich einfach dort reinfallen lassen in dieses Lamento, was uns umgibt. Und das seht ihr vielleicht auch so oder erlebt es auch manchmal so. Es wird sowieso nichts mehr. Du kannst doch wählen, wen du willst. Dann geh wenigstens wählen. Dann wirst du schon sehen, dass wenn du willst, was dann passiert. Hast du Hoffnung? Weil das einer der entscheidenden Sätze der Bibel ist. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Ich weiß, dass es dann weitergeht, die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber heute ist nun mal das Thema Hoffnung. Hast du die Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass wir diese größere Perspektive sehen, die Gott sieht. Also Gott muss ja über dieser Welt eine größere Perspektive haben, weil er ja, wenn er das sieht, was er sieht, trägt er eher dazu bei, zu sagen, das wird nicht mehr. Komm, neuer Himmel, neue Erde, habe ich auch versprochen. Machen wir es ein bisschen eher. Hat er ja gesagt, kommt. Aber er macht es nicht. Warum? Weil er sagt, ich habe eben auch von Gnadenzeit gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass es noch Zeit ist, mit mir unterwegs zu sein. Deswegen gibt es solche Gottesdienste. Deswegen gibt es die Mühe von uns als Insel oder von einem, der hier bei euch hier gerade so sitzt, der noch nicht weiß, was er nächstes Jahr im Reich Gottes machen wird. Kann sein, dass Gott da was sieht, was ihr noch nicht seht. Und er hat diese Hoffnung, dass ihr das entdeckt. Und dass er euch aufmacht und sagt, Herr, das will ich versuchen. Aber gib mir noch einen zweiten dazu. Selbst der Mose, fit wie ein Turnschuh, hat noch jemand gebraucht, weil er gestottert hat. Da war der Aaron dabei und es ging los. Das heißt, Gott hat noch eine Hoffnung. Und deshalb ist für mich dieser Bibelvers, den der Paulus geschrieben hat, so wichtig. Und er sagt an ganz vielen Stellen von Hoffnung, dass er sagt, ja, da gibt's noch was. Und das ist mehr, als du auf irgendeinem Manager-Seminar erfährst. Tschakka, los geht's! Das geht nur so weit, wie die Kraft reicht oder der Rücken mitmacht. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass deutsche Manager immer mehr in Kloster gehen. Also nicht, weil sie Mönch oder Nonne werden wollen, sondern weil sie dort einfach mal wieder auftanken wollen. Aber als ich den Artikel gelesen habe, hatte das nichts mit Hoffnung im christlichen Sinne zu tun. Hatte das nichts mit Neuorientierung im Glauben zu tun. Die wollten nur wieder gewissermaßen fit gespritzt werden. Wie so ein abgehalftertes Pferd, was doch noch über die 1,50 Meter Hürde hoppen muss. Und sie kamen wieder und die Zeitintervalle, wo sie das gebraucht haben, wurden immer kürzer. Also nichts von wegen im Kloster Neuorientierung, Erneuerung des Sinnes, wie es die Bibel mal sagt, sondern nur wieder fit machen und mal wieder ein bisschen bei sich selbst sein und nicht bei Gott. Und das ist schade, weil das das Angebot ist. Und das ist ein Blick in unsere Zeit, weil wir leben in dieser Frage der Hoffnung zwischen zwei Polen. Also, Entschuldigung, ich meine nicht unsere Nachbarn. Es ist aber nun mal so, die deutsche Sprache hat eben manchmal so Hürden, ne? Wir leben da zwischen zwei Polen. Nämlich der eine Pol ist die Bibel. Klick, klick, klick. Nee, da gibt's in der... Oh, jetzt bin ich traurig. Da gibt's in der... Geh mal zurück, bitte. So, und jetzt müsste normalerweise was zwischenkommen. Kommt, ne? Dann, ich brauche mal einen roten Stift. Ich schreibe das jetzt oben ran. Links steht jetzt Bibel. Und unten drunter, breit geschrieben, steht Volksmund. Wir leben zwischen, ist okay, wir haben doch alle Vorstellungskraft, also die Hoffnung habe ich. Ah! Dein Problem des Rechners sitzt auch vor der Tastatur, oder? Das ist wie bei mir. Mein Computer hat eine Ebene 8, die ist so kompliziert. Das bin ich. Okay. Genau, wir leben zwischen diesen beiden Polen. Da ist einmal die Bibel mit ihren Ansprüchen und Zusprüchen und Verheißungen. Und dann gibt es aber eben auch den Volksmund. Und den gucken wir uns mal ein bisschen an. Jetzt, sorry. Ich mache mich gerne auf fremde Leute lustig. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Kennt ihr das? Was sagt das aus? Hoffe nicht auf andere. Verlass dich auf dich selber. Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Hoffe nicht auf andere. Also bestenfalls hoffst du, dass der Bus kommt oder die Schulkinder. Es hat geschneit, ich brauche nicht in die Schule. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Das heißt, es gibt so einen Satz, ja, das ist schon so. Also wenn du dich auf den verlässt, bist du verlassen. So ist der Volksmund. Sei dir selber der Nächste. Was kümmern dich die anderen? Das ist Egoismus, nichts sonst. Oder das Nächste, das ist ein bisschen heftiger. Kennt das zufälligerweise jemand? Die Hoffnung ist das Seil, an dem wir uns alle zu Tode ziehen. Das ist eine so abgedrehte und traurige Haltung. Aber man findet es, wenn man bei Google Sprichwort Hoffnung eingibt, relativ zeitig. Also hat es irgendwie eine hohe Nennung, habe ich mal gehört. Oder einer hat es dort platziert. Hoffnung ist das Seil, an dem wir uns alle zu Tode ziehen. Das heißt, hör auf zu hoffen. Das wird sowieso nichts. Also das ist noch ein Zacken schärfer als das Vorhergehende. Da ist uns doch das Nächste viel, viel lieber. Nämlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wow, jawohl. So lange halten wir durch. Wir verlieren unter Zeit die Treue, die Liebe, die Warmherzigkeit, die Freundlichkeit, alles weg. Aber die Hoffnung, man kann es negativ sehen. Aber natürlich wollen wir es positiv sehen, sagen, es gibt am Ende immer noch eine Hoffnung. Immer noch. Ich habe einen Fall vor Augen. Ein Ehepaar kam zum Gespräch. Und das ganze Ding ging ungefähr 2-3 Jahre. Ich würde mal so spontan sagen, ungefähr so lange, wie sie in diese Misere reingelaufen sind, haben sie gebraucht, wieder rauszulaufen. So eine gebrochene Beziehung ist viel schlimmer als ein gebrochener Fuß oder ein gebrochener Arm. Das geht ruckzuck und ist auch relativ schnell, wenn es gut läuft, fertig. Aber diese gebrochene Beziehung, wo sie nur noch übereinander geredet haben, nicht mehr miteinander, wo sie den Vornamen gar nicht mehr benutzt haben, der, die. Und mit denen habe ich auch diesen Satz versucht zu leben. Vertraut ihr Gott, habt ihr die Hoffnung, ist das das Letzte, was noch ist, wenn Liebe, Treue, Freundlichkeit in guten wie in schlechten Zeiten alles verloren gegangen ist, dass ihr wenigstens noch die Hoffnung habt, dass Gott sagt, ich gebe euch nicht auf. Pfeif auf die Kinder, die sie haben und die Schwiegerkinder und die Enkelkinder. Egal, Gott hat noch eine Hoffnung. Glaubt ihr das? Und sie haben tatsächlich über diese Schiene wieder zueinander gefunden. Das ist nicht perfekt. Sie sind jetzt keine Vorzeige-Eheleute jenseits der 60. Aber sie sind beieinander geblieben und mühen sich täglich, weil sie diese Hoffnung haben, dass Gott sie nicht aufgibt und ihr miteinander. Das würde ich manchen jungen Leuten wünschen, die nach 5, 6 Streitsituationen auseinanderrennen, sucht man halt niemand anders. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese Hoffnung habe ich. Aber die Bibel ist die andere Seite. Die Bibel, die da sagt, lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Lasst uns daran festhalten, dass es tatsächlich eine Hoffnung gibt. Und wenn man dieses Umfeld liest von Hebräer 10, dann weiß man, was der Hebräerbriefschreiber meint, nämlich, dass wir auf Jesus setzen. Und das nicht so billig und plakativ. Ja, wenn du Jesus hast, dann ist es wie auf dem Ponyhof. Nee, wenn du einen Pony hast, musst du auf dem Ponyhof. So ist es. Wenn du Jesus hast, dann ist zumindest klar, du hast jemand, der Hoffnung hat. Der hat nämlich nicht zu seinem Vater gesagt, Vater, das bringt doch nicht, wenn ich jetzt da drunter gehe und mich 30 Jahre später umbringen lasse. Guck dir die Typen doch mal an. Das bringt doch nichts. Was soll denn da werden? Sondern er hat gesagt, Vater, weil ich dich lieb habe und weil ich diese Menschen liebe, die deine Schöpfung sind. Ich glaube in dieser Reihenfolge. Tue ich's. Ich habe die Hoffnung. Und der Hebräerbrief erzählt davon, dass Jesus dieser Sieger ist, auf den die Hoffnung gesetzt werden darf. Kannst du jetzt in deinem Herzen das Kästchen Ja oder Nein ankreuzen? Willst du das? Kreuz mit deinem Herzen an. Du kannst Nein ankreuzen, da kann Jesus gut damit leben. Der hat mit Leuten umgehen können, da hätten wir gesagt, mit dem rede ich nicht mal. Konnte der. Wenn du jetzt in deinem Herzen sagst, nee, kann ich gerade nee. Okay, kreuz Nein an. Aber kreuz eins der beiden an. Denke nicht, mache ich später, wenn ich alt bin, wenn ich mal Rentner bin und mich nicht mehr im Arbeitsleben bewähren muss, wenn mich niemand mehr blöde fragt oder wenn der komische Nachbar, der ist ja 30 Jahre älter als ich, endlich tot ist, dann jetzt, kreuz jetzt an. Ja, ich habe die Hoffnung auf Jesus oder nein, Jesus, tut mir leid. Der Hebräerbrief fordert dazu auf, bekenne dich zu dieser Hoffnung. Oder 2. Korinther 3, weil wir nun solche Hoffnung haben. Der Text drumherum erzählt davon, dass dort in dieser Situation der Paulus die Leute auffordern musste, hey, denkt dran, es geht um seine Herrlichkeit. Es geht nicht darum, dass ihr gut dasteht, dass man euch nett findet oder dass man so eine Tankstellenversammlung sagt, oh, das war aber wirklich angenehm. Nee, es geht darum, die Herrlichkeit Gottes abzubilden, die in Jesus ist. Das kann man auch gerne, ich muss dort aufpassen, dass ich mich nicht falsch verhalte, ne? Mit Liedern von 15 oder 20 machen. Keine Frage, wirklich. Es gibt inzwischen Lieder, und Liedertexter, die machen aus diesen alten Texten ein kleines bisschen mit moderneren Umwandlungen der Abläufe ganz tolle Lieder von heute in Rhythmik und so. Aber deshalb ist für uns wirklich diese Frage, mit dem Erik sowas von klar gewesen. Das ist der nächste Schritt. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie wir es bezahlen, wenn er aus der Arbeitsamtsförderung rausgeht, weil er ja mal Krankenpfleger war, konnten wir so eine Förderung nehmen, weil er jetzt was ganz anderes macht. Aber wir haben die Gewissheit, und das ist mehr als Hoffnung, es wird richtig sein. Weil wir solche Hoffnung haben, weil es um die Herrlichkeit Gottes geht, wie das der Text dort auch mit sagt. Und weil wir glauben, das nächste, dass Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. In der Bibel, Römer 5, ab Vers 3, wenn man das liest, ist es bei Hoffnung für alle ein bisschen anders übersetzt, finde ich auch schön. Dort heißt, weil unsere Hoffnung nicht ins Leere geht. Was ist damit gemeint? Vielleicht könnte man das so umschreiben, du gehst in eine riesengroße Fabrikhalle, wow, 40 Meter hoch, vielleicht das Ding, wo der Cargolifter mal gebaut werden sollte. Jetzt baden die dort drinnen, egal. Also Riesending. Du stellst dich in die Mitte und atmest einmal aus. Das ist eine entscheidende Luftveränderung in dem Raum. Selbst mit dem schlimmsten Mundgeruch passiert nichts. Das geht wie weg. Und das ist so, wenn Hoffnung ins Leere geht. Das wird wie absorbiert. Das verlässt deinen Mund und ist es weg. Und der Paulus sagt aber, nee, eben nicht. Unsere Hoffnung geht nicht ins Leere. Selbst in dieser gigantischen Halle registriert Gott, hier hat einer Hoffnung. Und um dich geht's mir. Um deine anderthalb oder zwei Liter Luft, die du dort rauslässt. Die nichts sind in diesem halben Kubikkilometer, oder wie groß das Ding ist. Es geht ihm um dich. Um deine kleine, ausgeatmete Hoffnung. Nächste. Und das bedeutet, Hoffnung ist notwendig. Wenn du Hoffnung hast, dann glaube, dass diese Hoffnung auf die Not gelegt eine Wendung bringt. Wir können gerne nachher drüber reden, ich bleibe noch ein bisschen da, wo du sagst, du hast gelogen. Dann reden wir drüber, ob ich wirklich gelogen habe, wenn ich sowas sage. Aber Hoffnung ist notwendig. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wie begegnen wir dann den Nöten? Nur Kraft unserer eigenen Wassersuppe? Kannst du machen. Kommst du nur so weit, wie deine Kraft reicht. Die Hoffnung in Christus ist eine notwendige Sache. Sie wendet Not. Wir wollen mit dieser Kita die Not wenden. Auch mancher christlichen Familie. Nämlich mit den Kindern im Alltag Glauben zu leben. Das heißt es nicht, dass unsere Erzieherinnen, übrigens wir brauchen noch eine, wenn jemand, also wir hätten da Bedarf und auch die Genehmigung, noch jemand anzustellen, weil jetzt die Kinderzahlen wachsen, im Sommer sind wir voll. Also Kinder brauchen wir im Moment keine, wir bauen aber nächstes Jahr. Weil wir sagen, wir wollen gern diese Not wenden, die selbst in christlichen Familien manchmal eben da ist. Mit den Kindern wirklich Lieder zu singen, die dann die Kinder den Eltern beibringen. Wir haben die ersten Rückmeldungen. Ich bin begeistert. Ist jetzt nicht unbedingt üblich, dass die Kinder den Eltern Lieder singen lernen oder so und Texte vorgeben, was man mal singen könnte. Aber es ist ein schöner Nebeneffekt. Wir wollen uns auch um die Eltern kümmern. Dann machen wir es halt indirekt. Aber das ist eine Notwendung. Und wir haben die Hoffnung. Das nächste. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Hoffnung in Gefahr ist. Achtung, Gefahr. Diese Welt will nicht, dass wir Hoffnung haben, weil der Fürst der Welt das nicht will. Ich habe eine Mitarbeiterschaft vor Augen, die vor einiger Zeit mit einer tollen Sache gestartet ist. Und ich habe ihnen gesagt, als sie mit ihrem Problem kamen, ist doch logisch, der Feind will nicht, dass ihr diese Hoffnung seht. Da braucht er keine Menschen dazu. Das Problem lag in der Truppe selber. In ihren Eigenheiten hin und her. In ihrem, aber wir wollten doch. Aber wir hätten doch eigentlich. Und du bist doch genau dort hinein, wenn es zum Treffen kommt. Und da ist die Gefahr, dass die Hoffnung untergeht. Ich möchte gern, dass jeder von euch auf dem Weg nach Hause mal sich die Bäume anguckt, die im Moment ohne Laub stehen. Beim Nadelbaum ist gerade schwierig, Laubbäume. Da ist Leben drin. Nun könnte man sagen, das weiß ich doch, habe schon Bio gelernt und in der Bibel steht es auch, solange die Erde steht, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht, ne? Haben wir vor uns gehört. Aber wenn ihr den Baum anguckt, wisst ihr, der sieht tot aus, aber es ist Leben in ihm. Und das kommt zu seiner Zeit im Sinne der Natur und der Schöpfung. Und wenn es Gott will, zu seiner Zeit, wenn er wollte, könnte er heute Nachmittag alle Laubbäume in Burkhardsdorf in vollem Laub stehen haben. Glaubt ihr das? Ist unvorstellbar, weil da kommen die ganzen Touristen und wollen das sehen. Von der Presse ganz zu schweigen. Aber Fakt ist, da kann es. Es gibt jetzt keinen Grund, das zu machen für Gott, ne? Aber glaubst du das, dass er das kann? Das nächste. Und Hoffnung ist ein Geschenk. Wenn ihr einen Hoffnungsschalter hättet an eurem Leben, ich würde jetzt die nächsten 5 Minuten oder 7, je nachdem, dazu benutzen und nichts mehr sagen und den Schalter an eurem Kopf betätigen oder wo der halt angebaut ist. Die Zeit wäre gut investiert. Aber Hoffnung ist eben kein Schalterergebnis, sondern Hoffnung ist ein Geschenk. Dass Gott sagt, ich habe Hoffnung über dich und deshalb wecke ich Hoffnung in dir. Und er möchte, dass du es entgegennimmst. Willst du das? Willst du Hoffnungsempfänger sein? Ich wollte das ja nein kreuzeln. Und das nächste, Hoffnung ist immer noch ein Geschenk. Willst du es weitergeben? Bist du bereit zu sagen, und ich möchte Hoffnungsstifter sein in Zukunft? Möchtest du Hoffnungsträger im Sinne von empfangen und Hoffnungsgeber im Sinne von weiterschenken sein? Hoffnung kann man weitergeben. Wir machen mal eine kleine Aktion, wobei wir sagen mal eher, wir starten jetzt eine kleine Aktion. Und ich gehe davon aus, dass jeder mitbekommen wird, das erweitert Horizonte. Und es ist Gott, der uns die erweitert. Das mache ich nicht selber. Das macht meinem Horizont mit einem neuen Ziel, bringt es das zusammen. Und das würde ich nicht gerne einer Bankgruppe überlassen, Horizonte zu öffnen, sondern ich würde es gerne Gott überlassen. Ich würde gern, dass wir auseinandergehen und sagen, ja, ich will zu denen gehören, die mit Gott neue Horizonte aufmachen. Und diese Hoffnung lässt Grenzen überwinden. Zum Beispiel die blutflüssige Frau hat sich getraut, Jesus anzufassen, obwohl sie die Gefahr hatte, nun komplett aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Das war es aufgrund ihrer Krankheit schon ziemlich stark, aber da wäre es richtig heftig geworden. Aber ihre Hoffnung auf Hilfe war größer als ihre Angst vor Strafe. Und deshalb überwindet sie diese Grenze. Sie springt nicht Jesus an, aber zu ihm und sagt, ich habe die Hoffnung, los geht's. Zweitens, also nächste. Und die Hoffnung lässt ermutigt weitergehen. Also die Frau im Ehebruch blieb im Dorf eine Sünderin. Die Frau im Ehebruch begegnete Männern, mit denen sie Ehe gebrochen hatte. Und die Pharisäer, die sie dort rausgezerrt und vor Jesus geschmissen haben, die wussten das weiter. Aber sie ist ermutigt weitergegangen. Weil sie die Hoffnung nicht nur hatte, sondern wusste, Jesus liebt mich. Er hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Der hat mich nicht nur verteidigt und schlaue Worte gefunden, dass sie die Steine haben fallen lassen. Er hat sie geliebt. Und sie konnte ermutigt weitergehen. Es wäre schon interessant, ob sie sich dran gehalten hat. Sündige hinfort nicht mehr, hat er ja gesagt. Er hat nie gesagt, du, das war gar nicht so ganz einfach mit deinem Leben. Ich weiß schon, du hast ganz schön dich herausfordern lassen müssen. Nee, hat gesagt, hör auf damit. Und für das, was gewesen ist, ich verklag dich nicht. Und das Dritte, Hoffnung lässt Gewissheit entstehen. Wie bei dem königlichen Beamten, der noch nicht wusste, ob sein Sohn wirklich gesund ist. Aber Jesus gesagt hat, geh heim, er ist gesund. hat er es gemacht. Ist umgedreht, ist nach Hause gelaufen. Man muss davon ausgehen, dass er nicht bloß 20 Minuten gelaufen ist, sondern weit über den Tag. Und ihm kommen seine Diener entgegen und sagen, dein Sohn ist gesund. Wir wollten dir sagen, und zwar zu der und der Zeit ist es passiert. In dem Moment, als Jesus sagte, dein Sohn ist gesund. Diese Hoffnung hat ihn gewiss sein lassen. Und das möchte Jesus auch bei dir erreichen, dass du gewiss bist und dass du Neues wagst. Und dass du es wirklich tust. Und du denkst, ja, man könnte, man hätte, man würde vielleicht. Nee, dass du es ab heute tust. Wie gesagt, nachher so eine kleine Aktion. Dass du es tust. Dass du Neues wagst, wie es der Paulus gemacht hat. Das war nicht logisch, dass der sich in die gleichen Dörfer und Städte wieder aufmacht, wo gerade noch Christen verhaften lassen hat. Und dann hat er gesagt, übrigens, der Christus, wegen dem ich euch mal verhaftet habe, ist eigentlich super. Also macht mal. Der hat das Neue gewagt. Und wir wissen, was draus geworden ist. Und so wurde am Ende aus der Hoffnung dieser Traum auch Wahrheit. Wie bei Josef. Da konnte das nicht einordnen mit diesen Träumen, die er da hatte, mit den Getreidegarben und mit Sonne und Mond und den Sternen. Da konnte das nicht einordnen. Aber er hatte diesen Traum und wusste, da ist was. Und das hat ihn diese vielen Jahre in Ägypten am Leben gehalten und immer wieder gezeigt, da kommt noch was. Und später knieten seine Brüder und seine Eltern vor ihm. War die Hoffnung, dieser Traum wirklich wahr? Das hier vorne sind vergängliche Hoffnungen, aber so schöner. Was ist das? Ford Mustang, ja, Leute würden gleich wissen, wie viel PS und das Zeug. Ja, weil ihr die Hoffnung habt, so ein Ding mal zu fahren vielleicht. Aber das sind weltliche Hoffnungen. Die Hoffnung, wirklich mit Jesus, da ganz was Neues anzufangen, das ist die Begründung für diesen Vormittag heute. Und ich wünsche euch das von Herzen, dass ihr die richtigen Kreuzeln setzt. Und wenn ein Nein dabei war, Jesus kann sehr gut damit leben. Wenn du weiter mit ihm drauf guckst, kommt der Tag, wo er sagt, du, jetzt ändern wir es mal. Weil ich habe bei dir immer Ja angekreuzt. Ich hatte das vorhin schon angekündigt, es passiert jetzt nichts ganz Schlimmes, aber es könnte was Großes draus werden. Das ist manchmal so, kleine Sachen können was Großes werden. Ich bräuchte jetzt 3 oder 4 oder 5 Menschen, die sich auf eine kleine Aktion einlassen, mit denen ich das jetzt demonstriere. Es tut nicht weh, macht vielleicht Spaß und ihr habt die Bewunderung der Leute. Ich erkläre es vorher. Dort hinten am Ausgang habe ich eine Kiste stehen. Meine Frau hat gleich gesagt, was hast du noch so eine Tipperbix von mir? Ich sage, du hast genug. Dort ist Kleingeld drin. Das ist so im Laufe der Monate in meinem Portemonnaie entstanden. Also immer am Ende der Woche nehme ich mein Portemonnaie und haue die ganzen Centstücke, 2er, 3er, 5er und wie das alles heißt, bis 20 Cent tue ich dort rein. Und das ist das Ergebnis von einem Jahr. Also das ist für euch dahin gegeben. Und zwar für die Aktion, die ich jetzt gerne beginnen möchte. Ich habe die inzwischen 3-mal gemacht mit Leuten in verschiedenen Umständen. Und ich warte darauf, dass die mich erreicht. Ich muss zugeben, mit meinem ersten Opel Astra ging es schneller. Habe ich nämlich angefangen, alle zu grüßen, die auch einen silbernen Opel Astra hatten. Ich habe gesagt, ich mache das so lange, meiner Frau war es peinlich, bis mich einer zurückgrüßt. Also im Sinne von, er fängt an und ich. Hatte ein Jahr gedauert ungefähr, hat mich wirklich ein silberner Astra gegrüßt. War super. Ich sage, Leute, jetzt kann ich aufhören. Habe ich doch gemacht. Bei der anderen Aktion ist es noch nicht wieder bis zu mir gekommen. Vielleicht sind sie ein bisschen ängstlich. Folgendes. Dort hinten stehen also Münzen. Das geht jetzt nicht um die Summe. Ich hätte dort auch 20-Euro-Scheine reintun können. Hatte ich nicht genug. Und zwar geht es darum, eine zu nehmen für sich selbst, in die Hosentasche zu stecken oder ins Portemonnaie oder sie drauf zu kleben. Bei mir klebt da im Moment ein Cent auf der Klappe. Und noch 2 weitere. Und diese 2 gebt ihr weiter. Nicht, ich wollte dir mal was schenken. Und da gebt ihr so einen 20er oder so einen 10er hin. Ihr könnt es gerne in einen 100-Euro-Schein verwandeln. Könnt ihr machen. Der Gedanke dahinter ist wichtig. Warum? Fragt normalerweise der andere. Ja, weil ich dir Hoffnung weitergeben will. Dir was von Hoffnung? Na, und dann kannst du 2, 3 Sätze von heute erzählen. Ich gebe zu, ich habe sehr viel geredet. Ich bitte um Entschuldigung. Wenn jemand das Handout möchte, schreibt mir eine E-Mail, schicke ich euch zu. Da könnt ihr diese 98 Punkte nochmal nachlesen. Und wenn ihr nur einen davon nehmt, geht's vorwärts. Zurück zu dem Ding. Ich würde also jetzt 4 oder 5 oder von mir aus auch 10 Leuten, ich habe genug dabei, weil hier sind die 20er drin, dort hinten ist es dann das kleine Zeug. Ist auch nicht groß, ich weiß. Einen für euch und 2 für jemand anders. Und dann beginnt das. Nämlich, ihr gebt nur dann einen von den 2 weiter, wenn der andere sagt, okay, ich nehme die 2 weiteren, die ihr dazu tut, auch noch und mach weiter. Das heißt, ich gebe euch heute euren eigenen 20er oder ihr nehmt euch hinten was anderes und noch 2 weitere. Und dann müsst ihr Leute finden, denen ihr einen der beiden gebt und auch 2 weitere. Das müsst ihr investieren. Und dann redet ihr mit ihnen über Hoffnung. Wer lässt sich jetzt von mir seinen und 2 weitere 20er geben? Ihr seid ja spontan. Bitte. Ich bleibe so vorne stehen, bis ihr noch was macht. Wer hat Lust? Wer sagt, okay, es geht los? Ja, dass die Moderation dann mutig ist, das ist mir klar. Ich gebe zu, man muss 28 oder 12 Schritte oder 2 oder 4 machen. Ich komme auch entgegen. Wer sagt, es geht los, mache ich. Oder wollt ihr euch alle hinten dann auf die Dinger stürzen? Das verliert. Ihr geht dran vorbei. Nee, mal im Ernst. Wer würde sagen, okay, es geht los? Klar, ich meine, ich hätte auch eine Zeichnung machen können. Das nennt sich Pyramidensystem, ist in Deutschland verboten, wenn es um Geld verdienen geht. Also ich stelle jetzt die hinten auch mit hin, wer sagt, also mit Centstücken fange ich da nicht an, nehmt ihr das, aber ihr müsst wissen, ich lebe von Spenden, da kann ich keine Scheine hier raus tun. Okay, gut, soweit verstanden. Ich würde mich total freuen, wenn irgendwann mal einer mir gegenüber tritt, mir Geldstücke in der Hand drückt und sagt, das ist deins. Und ich habe übrigens noch 2 weitere, kannst du weitergeben, weil... Dann wäre das angekommen, wo ihr jetzt die 4. Gruppe seid, mit denen ich sowas versuche. Was ich jetzt nicht versuche, sondern wirklich tue, ist, dass wir zusammen beten. Und ich lasse dann wieder eine kurze Pause an einer Stelle, wo ihr das schon merkt, wo ihr in der Stille vielleicht die Frage nochmal beantwortet, Herr, hast du 2 Leute, zu denen ich heute oder nächste Woche oder nächsten Monat gehe und mit denen ich über Hoffnung spreche und ihnen als Symbol diese Münze oder was anderes, Kerzen, Kalenderblatt, eine Fahrt mit dem Auto in der Hand drücke oder so. Hast du 2, die du mir aufs Herz legst, weil sie dir auf dem Herzen sind? Jesus, ich danke dir dafür, dass wir auf deinem Herzen sind. Ich danke dir dafür, dass du dich aufgemacht hast und dass du viel mehr gibst als eine Münze und 2 zum Weitergeben. Du hast dein Leben reingelegt. Du hast dein Leben gegeben und jeder von uns kann dadurch Leben haben. Über den Tod hinaus. Weil das dein Ziel ist, dass wir mal bei dir sind. Nach unserem irdischen Leben mit dir ein Leben, Jesus, bei dir. Und da weißt du, wo wir gerade keine Hoffnung haben, dass das funktioniert. Da weißt du um die Schieflagen unseres Lebens, die diese Hoffnung kaputt machen wollen. Und das alles halten wir dir in der Stille, Herr Jesus, hin. Wir halten dir hin, wo Hoffnung kaputt geht. Wo Hoffnung vom Feind zerstört wird. Wo wir in uns selber keine Hoffnung tragen. Und wir halten dir auch hin, wer die zwei Leute sein können, die du möchtest, dass wir hingehen und ihnen Hoffnung bringen. Herr, du bist die Hoffnung für die Welt. Du bist die Hoffnung meines Lebens. Du bist die Hoffnung für jeden von uns. Und deshalb spreche ich das auch jedem jetzt zu, dass wir Hoffnungsträger, Empfänger und Weitergeber sind. In deinem Namen, Jesus. Und du hast eine Hoffnung, die ist nicht über die Jahre zusammengeschrumpft oder weggeschmolzen wie der Schnee. Diese Hoffnung bleibt. Über unser irdisches Leben hinaus bleibt diese Hoffnung. Und in dieser Hoffnung steckt, dass wir Kinder des Vaters sind. Ja, das sind wir, Herr. In dieser Hoffnung ist begründet, dass wir von dir Erlöste sind, Herr Jesus. Ja, und das sind wir. Und in dieser Hoffnung ist begründet, dass du, Heiliger Geist, unser Tröster bist und uns leiten willst in alle Wahrheit. Und so beten wir als Kinder des Vaters. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wenn wir uns jetzt miteinander unter den Segen Gottes stellen, passiert das tatsächlich in zweierlei Weise. Die eine ist, dass wir einfach aufstehen, wirklich dazu stehen. Und dass wir aber auch wissen, die zweite Weise, es ist wirklich Gott, der über uns jetzt mit uns in den Alltag schon jetzt den Blick drauf wendet. Also lasst uns aufstehen und wissen, da kommt es ein Morgen.
Und so segne und behüte dich Gott, der Allmächtige, der dein Vater im Himmel ist. Du bist sein Kind und er liebt dich über alles. Und es segne und behüte dich der Herr Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Du bist erlöst, wenn du dich darauf berufst. Und es segne und behüte dich der Heilige Geist, der gesandt ist vom Vater, weil der Herr Jesus ihn gebeten hat, dass du getröstet bist und in alle Wahrheit geleitet wirst, dass du Hoffnungsträger bist in seinem Namen. Und so segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.